wir möchten euch heute mitnehmen ein bisschen nach Thailand und euch ein bisschen was von unserer Arbeit erzählen. Und ich fange damit einfach mal an, mit wie wir dazu gekommen sind. Wir hatten schon immer ein Herz für Mission. Meine Frau kommt aus Krefeld. Ich komme aus Rade vom Wald. Das ist bei Remscheid, Wuppertal, die Ecke. Also gar nicht so weit weg. Und wir haben früher schon viele Missionseinsätze gemacht, haben viel bei Sachen mitgearbeitet, haben Johannes kennengelernt, dass wir zusammen in London gearbeitet haben. Und sind dann 1999 auf die Doulos damals ausgereist, eins der Missionsschiffe von OM. Und sind dann 14 Jahre bei OM geblieben, waren auf der Logos 2 und haben den ganzen Umbau der Logos Hope mitgemacht. Haben über 80 Länder besucht mit den Schiffen und dort gearbeitet. Aber bevor wir rausgegangen sind, war unser Gebet, dass während der Zeit Gott uns eine Arbeit aufs Herz legt. Und so komisch oder lustig wie Gott manchmal ist, kam das direkt in den ersten Monaten auf dem Schiff. Nach 3 Monaten waren wir das erste Mal in Thailand und haben eine Arbeit kennengelernt, das Tama Center. Da war das gerade gegründet worden. Und seit dieser Zeit sind wir im Tama Center unterwegs. Was ist das Ziel des Tama Centers? Das Ziel des Tama Centers ist eine Arbeit in Pattaya in Thailand, der Sextourist-Hauptstadt der Welt. Und unser Ziel ist es, den 35.000 Prostituierten, die in Pattaya, Thailand sind, Hoffnung, Heilung und neues Leben durch die Liebe Jesu zu bringen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Pattaya ist eine Stadt, die ist ungefähr 1,5 Stunden vom Bangkoker Flughafen entfernt, direkt am Meer gelegen, nicht wunderschön. Es gibt viel, viel schönere Ecken in Thailand und da wir beide Thailand lieben, können wir euch das bestätigen. Aber in dieser Stadt leben und arbeiten halt 35.000 Prostituierte. Dazu kommen 8.000 Ladyboys. Das sind Männer, die in den unterschiedlichen Stasen sind, wo sie sich zu Frauen umoperieren lassen und als Prostituierte arbeiten, um sich halt ihre Operationen zu finanzieren. Aber vielleicht fangen wir mal mit einem kleinen Überblick an. Thailand hat knappe 67 Millionen Einwohner. 75% der Bevölkerung sind wirkliche Thais und die größte Minderheit sind Chinesen, die allerdings auch schon 14%, die schon sehr lange in Thailand leben, aber immer noch ein bisschen eigenständig sind. Im Süden von Thailand gibt es einige muslimische Gruppen, die Malays, die aus Malaysia rauskommen, und im Nordosten gibt es verschiedene Bergstämme, die aus Laos und Burma nach Thailand kommen. Ja, das ist die wunderschöne Sprache Thai und die letzten 2 Jahre haben wir uns damit beschäftigt, diese Sprache zu lernen. Es ist interessant. Es ist eine 5-tonige Sprache. Das heißt, man kann jedes Wort in 5 verschiedene Sachen aussprechen, Tönen, und es hat meistens auch 5 verschiedene Bedeutungen, was zu sehr lustigen Sachen führen kann. Aber die ersten 3 Monate haben wir wie in der ersten Klasse probiert, die ganzen Schriftzeichen nachzumalen. Und sind damit auch ganz gut gekommen. Ja, Lernen, hier seht ihr Steffi beim Lernen. Und oftmals habe ich mich so gefühlt wie sie im letzten Bild. Man hatte irgendwann keine Lust mehr. Und ja, wie weit sind wir gekommen in 2 Jahren? Wir haben also die letzten 2 Jahre die Sprache gelernt. Wir können uns mittlerweile gut verständigen auf der Straße. Haben einen Wortschatz von, ich sag mal, 1500 Wörtern ungefähr. Aber sobald es jetzt in speziellere Sachen reingeht, dann wird das Ganze noch ziemlich schwierig. Aber wir sind am Lernen und sind am Aufpassen, was passiert. Ich denke, das ganz Besondere über Thailand ist, dass in Thailand der am längsten regierendste König der Welt im Amt ist, König Bhumibol. Seit 1946 sitzt er auf dem thailändischen Thron und wird verehrt wie ein Gott. Er ist ein unheimlich netter Mann, der wirklich das Beste für sein Land am Herzen hat. Und es stehen sehr harte Strafen darauf, ihn irgendwie zu beleidigen oder sowas. Das geht so weit, wenn mir eine thailändische Münze runterfällt und ich mache so, um die mit dem Fuß aufzufangen, bin ich im Gefängnis, wenn das einer mitkriegt. Weil auf der Münze das Bild des Königs ist und auch vom Buddhismus her der Fuß das Schlimmste ist, was du machen kannst. Und dann mit deiner unteren Fußsohle den König zu treten, nicht so gut. Der König hat aber allerdings keinerlei politische Macht mehr, obwohl, wenn er was sagt, dann springen alle. Aber in Thailand gab es viele Probleme und im Dezember 2013 gab es einen Militärputsch. Das ist nicht so was ganz Außergewöhnliches, das passiert relativ regelmäßig in Thailand. Was ein bisschen außergewöhnlich ist, dass es im Moment die Wahlen immer weiter weggeschoben werden. Diese Woche kamen die neuesten Wahlzahlen raus und jetzt sagt man, 2017 soll es mal Wahlen geben. Mal gucken. Das Militär ist eigentlich gar nicht so schlecht. also man hat wenigstens Ordnung im Land. Allerdings Meinungsfreiheit, naja, das ist ein anderes Thema. Also wer was gegen das Militär sagt, ist ganz schnell weg. Und auch Webseiten und sowas werden immer ganz gut weggeschaltet. Von der Religion her gibt es in Thailand halt Buddhismus. Allerdings, wenn man jetzt den Buddhismus studiert und dann nach Thailand geht, wird man ziemlich entsetzt sein, weil es in Thailand keinen reinen Buddhismus gibt, sondern es ist eine hauptsächliche, es ist ein Animismus, es ist eine Ahnenverehrung, es ist ein Geisterglaube eigentlich, der in den Buddhismus eingebunden ist. Buddha hat ganz deutlich gesagt, es gibt keine Geisterwelt. Wenn ihr euch die Bilder hier anguckt, auf der einen Seite ist ein heiliger Baum und dann seht ihr die verschiedenen Geisterhäuser, wo eigentlich in jedem thailändischen Haus diese Häuser stehen, wo die Ahnen angebetet werden, wo die Geister des Hauses angebetet werden, dann merkt man schon, dass es eine sehr interessante Sache ist. Viele Thais gehen regelmäßig in den Tempel, werden regelmäßig Opfergaben geben an die Götter, an die Ahnen und verschiedene Sachen. Und von daher, wenn man denkt, man kommt einfach mit einer buddhistischen Sache und könnte da was erklären, kommt man nicht allzu weit. Man muss sich also wirklich mit den Sachen ein bisschen beschäftigen und verstehen, dass es halt eigentlich mehr Okkultismus und ja, andere Sachen sind. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, vor ein paar Wochen ist ja in Bangkok eine Bombe hochgegangen im Erawan-Schrein. Das ist einer der beliebtesten Schreine in Bangkok. Zu diesem Schrein geht man hin, wenn man irgendwas mit Beziehungen hat, also entweder eine Beziehung haben möchte oder Probleme in seiner Beziehung hat. Da gehen halt tausende von Leuten hin und alleine das passt in dem Sinne schon mal nicht in den normalen Buddhismus rein. Aber ich denke, die meisten von euch kennen Thailand genauso, wie wir es kannten, bevor wir da hingekommen sind, als absolutes Urlaubsparadies. Und ich kann euch sagen, es gibt wunderschöne Ecken. Wer noch Urlaubstipps haben will, kann uns nachher fragen. Wir können euch gerne ein paar nette Sachen sagen. Und Thailand wird jedes Jahr von ungefähr 26 Millionen Touristen besucht. Das ist schon eine ziemlich hohe Nummer, sehr viele. Und Pattaya, die Stadt, in der wir wohnen, hat alleine 8 Millionen Besucher im Jahr. Das ist schon mal ziemlich viel, vor allen Dingen, wenn man das daneben setzt, dass das ganze Land Ägypten 12 Millionen Besucher bekommt. Okay, die hatten jetzt natürlich auch so ein bisschen Probleme mit Anschlägen und sowas, von daher ist die Zahl bei ihnen im Moment etwas niedriger. Aber das muss man nicht ins Verhältnis sehen. So viele Leute kommen zu uns in die Stadt. Und die Frage ist, warum kommen die Leute zu uns? Und ich meine, wer Thailand kennt, wird es schon gehört haben, aber 70% aller Männer, die nach Thailand kommen, kommen für Sex. Und das sind 9,2 Millionen Sextouristen pro Jahr. Das heißt jetzt nicht, dass diese ganzen Leute einfach nur für den Sex kommen, aber heutzutage ist es normal, dass man schön Urlaub macht, irgendwo am Strand, ja, und dann nimmt man das andere halt einfach mit. In letzter Zeit auch immer mehr Paare, die kommen und sich Frauen mitnehmen. Und Thailand ist mittlerweile auch das drittgrößte Land der Welt, wo Frauen hingehen, um Sex zu kaufen, von Frauen oder von Männern. Thailand ist Nummer 1 Land, was Sextourismus betrifft. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass Prostitution in Thailand illegal ist. Ja, und das ist schon mal ein guter Witz. Aber es ist illegal. Und dieses Bild haben wir bei uns aus dem Center rausgemacht, von oben, wo wir drin sind. Und da seht, wie dieser Mann gerade die Frau kauft. Und auch wie sich ihr Gesicht verändert, sobald sie den Geldschein sieht. Und man merkt irgendwo, es ist ein großes Geschäft. 25% des thailändischen Bruttosozialproduktes kommt aus dem Tourismus. Und ich habe eine Studie gelesen von einer Doktorandin, die geschrieben hat, nimmt man den Sextourismus aus Thailand weg, ist Thailand morgen pleite. Und der Grund dafür ist, nicht nur halt das Geld, was die Frauen bekommen, sondern all die Leute müssen ja auch irgendwo wohnen, irgendwo essen, die fliegen. Die reisen im Land rum, die kaufen Geschenke und so weiter und so weiter. Aber das ist eigentlich ja nur die Spitze des Eisbergs, weil der gesamte Markt für ausländische Sextouristen macht nur etwa 20% des gesamten Prostitutionsszene in Thailand aus. Es gehen jeden Tag mehr als 1 Million Thai-Männer zu Prostituierten. Kleine Nebensache, in Deutschland ist es ungefähr gleich von den Zahlen her, nur in Deutschland haben wir, ich glaube, 85 Millionen Einwohner und Thailand hat nur 67 Millionen Einwohner. Aber es ist eine ziemlich normale Sache. Von daher muss man das, und ich erkläre auch gleich noch ein bisschen mehr, wo das herkommt. Das Motto von Pattaya, der Stadt, in der wir wohnen, gute Männer gehen in den Himmel, schlechte Männer kommen nach Pattaya. Ja, und der Name ist Programm. Haben einfach mal ein paar Bilder aus den Bars. Das ist Walking Street. Ihr müsst immer noch im Kopf behalten, das ist alles illegal im Land, ja. Man sagt, es kostet sehr viel Geld, Polizeibeamter in Pattaya zu werden, aber man hat sehr schnell wieder raus. Jeden Montag kannst du die Polizei sehen, wie sie von Club zu Club läuft. Wir haben ungefähr 800 Bordelle in der Stadt. Da werden die Köfferchen schon langsam schwierig. Ja, in den Bars sind die Frauen. Viele kommen aus dem Nordosten von Thailand, aus dem Isan, was die arme Gegend von Thailand ist, wo die ganzen Farmen sind. Und gerade dieses Jahr hat es noch nicht wirklich viel geregnet in Thailand. Von daher erwarten wir jetzt ab November, Dezember, dass eine große Flut von Frauen nach Pattaya kommen wird, um halt mehr Geld zu verdienen. Ja, und wie gehen wir damit um? Ich meine, ihr seht, die Frauen sind relativ kreativ mit ihren Werbebotschaften. Schlaf mit mir, es gibt kostenloses Frühstück. Und es ist eine ganz interessante Atmosphäre in der Stadt. Und was möchten wir? Wir möchten da einen Unterschied machen. Das Tama Center wurde 1999 von Nella gegründet, die ja da auf dem Bild sitzt. Und sie hatte einfach ein Herz für die Stadt und möchte die Stadt verändern. Mittlerweile sind wir im Tama Center 5 ausländische Mitarbeiter. Zum einen ist es Nella, dann Steffi und ich und ein anderes Ehepaar aus Holland. Und wir haben 12 vollzeitliche Thai-Mitarbeiter, von denen 10 selbst aus der Szene rausgekommen sind, also selbst in der Prostitution gearbeitet haben, mittlerweile gläubig sind und mittlerweile uns helfen, die Arbeit zu machen. Was machen wir das oder wie machen wir das? Wie erreichen wir die Frauen? Das ist eine ganz einfache Sache. Wir gehen mit Teams in die Bars. Dadurch, dass Frauen ganz normal auch oft Kunden sind in Thailand, ist das also überhaupt kein Problem. 3-mal die Woche gehen wir in die Bars, besuchen die Frauen. Es gibt so viele Bordelle, wie ihr gerade gehört habt. Das heißt, wir gehen jeden Abend irgendwo anders hin und probieren, Kontakte aufzubauen mit den Frauen. Einfach mit ihnen zu reden. Wir gehen jetzt nicht, wenn das Geschäft tobt, sondern wir gehen meistens so 4, 5 Uhr nachmittags bis 7, 8 Uhr abends. Dann ist noch nicht allzu viel da los. Und wir gehen dahin, reden mit den Frauen. Wir können da nicht allzu viel evangelisieren in den Bars, aber es kommt immer drauf an. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Dann laden wir sie zum Englischunterricht ein. Der Englischunterricht, den wir haben, ist auch mitten in einem Center, das wir haben, mitten auf der schlimmsten Straße von Pattaya. Seht ihr gleich noch ein paar Bilder vor. Oder wir laden die Frauen zu evangelistischen Partys ein, die wir in verschiedenen Hotels durchführen. Und wir bieten den Frauen vor allen Dingen an, dass sie rauskommen können. Und ja, da erzähle ich auch ein paar Sachen auch noch zu. Was wir machen ist, zum einen bieten wir verschiedene Sachen für die Frauen an. Ich habe gerade schon einen Englischunterricht erwähnt. Wir haben aber auch eine Beratungsstelle zum Thema Abtreibung, was natürlich ein Riesenthema ist. Und da können die Frauen hinkommen und Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn die Frauen rauskommen möchten, können wir ihnen eine Ausbildung anbieten im Friseursalon, den wir haben im Restaurant. Wir haben ein Restaurant, wir haben Kaffee, wir haben eine Bäckerei. Wir haben einen teameigenen Kindergarten, weil viele der Frauen natürlich auch relativ viele Kinder haben. Wir stellen Schals her, wir stellen Schmuck her und wir stellen Grußkarten her. Einige habt ihr vielleicht schon beim Reinkommen gesehen. Das ist unser Gebäude in Soi 6. Soi 6 ist die Straße in Pattaya, wo der Sextourismus für Ausländer angefangen hat. So, der Sextourismus für Ausländer hat in Thailand angefangen durch den Vietnamkrieg, weil da die vielen Soldaten aus dem Vietnamkrieg, die da gekämpft haben, zur Erholung hingekommen sind. Das heißt aber nicht, dass die Prostitution damit angefangen hat, weil die war schon viel, viel länger da. Und das sieht man auch darin, wie viele Thai-Männer regelmäßig zu Prostituierten gehen. Es ist in der Kultur eingebaut. Aber das ist unser Gebäude. In der Straße haben wir 70 Bordelle ungefähr. Und wir haben unten drin unseren Friseursalon. Oben drüber haben wir den Englischunterricht. Darüber haben wir die Beratungsstelle zum Thema Abtreibung und ganz oben und auf dem Dach haben wir ein Gebetshaus für die Stadt. Hier einfach mal ein Bild zu unserem Friseursalon. Und der Friseursalon ist das einzigste Unternehmen, was wir haben, wo wir jetzt nicht unbedingt kostendeckend mitarbeiten, weil wir wollen, dass die Frauen kommen, sich fertig machen lassen, weil, wenn die Frauen zu uns hinkommen, haben wir 1,5-2 Stunden Zeit, mit ihnen zu reden. Bei uns arbeiten nur Frauen im Center, die alle selbst aus der Prostitution rausgekommen sind, die also genau wissen, was los ist. Die können mit den Frauen reden, sie können Kontakte aufbauen, können Ergebnisse geben und können mit ihnen reden. Wir laden sie ein, zum Englischunterricht zu kommen. Da kommen ganz unterschiedlich, manchmal haben wir 25, 30 Frauen da sitzen, manchmal haben wir 5 da sitzen. Den bieten wir auch 3-mal die Woche an, 2-mal am Tag, einmal am späten Vormittag, einmal am frühen Nachmittag. Und der ist nicht kostenlos für die Frauen, der kostet 1-2 Euro. Der Grund ist einfach dafür, wenn was umsonst ist, dann ja, ist es umsonst. Also nichts wert in dem Sinne. So müssen die halt ein kleines bisschen dazu bezahlen. Wir fangen den an mit einer kleinen Andacht. Und am Ende bieten wir den Frauen immer noch an, dass wir auch mit ihnen beten und verschiedene Sachen machen, aber wir unterrichten sie auch wirklich. Hier seht ihr ein Bild von unserem Restaurant und unser Café. Das ist in unserem anderen Center, das ist ungefähr 10 Minuten von der schlimmsten Straße weg. Da haben wir also verschiedene Möglichkeiten. Die Frauen können eine Ausbildung machen als Koch. In Thailand läuft es meistens so, dass du machst eine Ausbildung. Das heißt, du gehst irgendwo in Betrieb und lernst. Es gibt jetzt keine formellen Programme, so wie hier. Und am Ende gehen die Frauen dann nach Bangkok und in eine der größeren Städte, wo sie mehr oder weniger einfach nur noch eine Prüfung ablegen, um dann mehr oder weniger ihre Zertifikate zu bekommen. Und wir bieten das den Frauen an. Wenn die Frauen raus möchten aus der Prostitution, dann können die sofort bei uns einziehen. Wir haben am Stadtrand von Pattaya haben wir 8 Häuser gemietet, wo wir wohnen. Wo unsere Mitarbeiter auch wohnen und wo die Frauen sofort einziehen können. Im Moment haben wir ungefähr 30 Frauen, die bei uns wohnen und die können da einfach einziehen und dann machen sie als allererstes, bieten wir 3-mal im Jahr ein 3-monatiges Trainingsprogramm an. Das ist eine Art, ich sag mal kurz Bibelschule, wobei man Bibelschule mit sehr, sehr niedrigem Niveau sagen muss, weil in Thailand, die Leute haben keine Ahnung von der Bibel, keine Ahnung von Gott und wissen gar nichts. Und das macht Thailand auch ein bisschen als interessantes Land in Asien, weil Thailand ist das einzigste Land in Asien, wo es noch nie eine Erweckung gegeben hat. Wenn man sich die Länder drumherum anguckt, Burma, relativ große Erweckung, Korea, 33% Christen, Singapur, viele Christen, Malaysia sogar geht es vorwärts, Philippinen ganz stark, Thailand nie. Und einer der Gründe dafür ist, dass Thailand nie von einer anderen Macht besetzt worden ist. Thailand stand nie als einziges Land auch in Asien unter Fremdherrschaft. Und dadurch haben sie sich ihre komplette Kultur und viele Sachen bewahrt. Das ist auch einer der Gründe, warum es so normal ist, für Eltern ihre Kinder in die Prostitution zu geben. Wir denken sofort, wenn wir das hören, oh, wie können die nur? Aber unser Denken ist natürlich stark auf christliche Werte ausgelegt. Christliche Ethik, die bei uns im Land da ist, seit Luther, ja, aber viele Jahrhunderte sich aufgebaut hat, heute vielleicht gar nicht mehr so stark da ist, aber doch immer noch da ist. Und wir sehen das Gleiche zum Beispiel auf den Philippinen, wo es einen katholischen Hintergrund geht. Wenn wir die Bordelle in den Philippinen gehen und da den Leuten sagen, dass wir Christen sind, dann sind die Frauen erstmal alle, wissen direkt, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Warum? Weil sie in einem Land aufgewachsen sind, wo sie diese Werte mitbekommen haben. Und das fehlt in Thailand komplett. Im Buddhismus, oder zumindest im thailändischen Buddhismus, ist Sex überhaupt kein Problem. Viele der Mönche müssen zu Prostituierten gehen, um die höheren Stufen zu erreichen, weil sie die Erfahrung gemacht haben müssen. Es gibt also in einigen Tempeln, ganz wie man es in der Bibel auch liest, Tempelprostituierte. Und es ist einfach normal in der Kultur. Thailand hat auch die höchste Rate an Teenager-Schwangerschaften in der Welt. Kommt einfach mit einem ganz lockeren Umgang davon. Und wenn man sich das überlegt, wie normal es in der Gesellschaft ist, auch sehr viel Missbrauch und sehr viel andere Geschichten, dann braucht man sich nicht wundern, dass heutzutage der größte Grund, warum Frauen in die Prostitution gehen, das iPhone ist. Weil das möchte jeder haben. Ich kann es euch erzählen von Bangkok. Wie viele Frauen gehen einfach nachmittags in die Bordelle, verkaufen sich, weil sie dieses tolle Telefon haben wollen, was in Thailand etwas mehr kostet als hier. Durchschnittsverdienst in Thailand, wenn du einen Universitätsabschluss hast, ist um die 500 Euro. Kannst dir vorstellen, dann 1200 Euro für ein iPhone auf den Tisch zu legen, ist schon eine Hausnummer. Natürlich nicht nur iPhone, Samsung, Luxusgegenstände. Aber auch in Thailand ist es so, dass die älteste Tochter dafür verantwortlich ist, die Familie zu ernähren. Wohlgemerkt, nicht der älteste Sohn, sondern die älteste Tochter. So, die leben jetzt irgendwo im Dorf, und die Ernte geht daneben. Oder der Vater braucht eine Operation. Irgendwie sowas in dieser Richtung. Also Geld muss her. Wie kriegt man schnell Geld? Oh, man schickt die Tochter nach Pattaya, nach Phuket, nach Bangkok, in die Dinger. und sie soll erstmal nur Geld in der Bar verdienen. Ja, sobald sie aber da ist, sieht sie, wow, ich verdiene hier nicht allzu viel, wenn ich nur arbeite, sieht, dass alle Frauen sich neben ihr verkaufen, ja, und dann hängt sie ganz, ganz schnell da drin. Schickt dann natürlich sehr viel Geld nach Hause. Müsst euch vorstellen, wenn die Bauern vielleicht einen Durchschnittsverdienst von 8.000, 9.000 Baht im Monat haben und dann die Tochter auf einmal 20.000, 30.000 Baht nach Hause schickt, sind die Eltern natürlich wie King im Dorf. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn die Tochter auf einmal aufhört. Also sind viele Probleme, die da mit reinkommen. Ein anderes großes Problem ist natürlich auch noch die Schamkultur, was da natürlich überhaupt nicht hinpasst. Sie überlegt, jeder Mann, ich sage mal über 90% aller thailändischen Männer gehen zu Prostituierten, ist auch anerkannt, auch von den Frauen, weil es immer noch besser ist, als wenn der Mann eine Nebenfrau hat. Weil eine Nebenfrau, was auch sehr populär ist, der muss mal eine Wohnung finanzieren, der muss mal einen Unterhalt zahlen und sowas alles. Und da kommen viele, viele Probleme mit. So, wenn jetzt aber, man redet aber nicht darüber. Das heißt, die Männer, ja, die reden darüber. Die erzählen sich, wo man gut hingehen kann. Aber für die Frauen ist es immer noch sehr schamvoll, das zu sagen. Und das macht eigentlich alles keinen Sinn. Aber ein Beispiel ist, wir hatten eine Frau in Bangkok, Prostituierte, ich schätze sie auf Ende 30, Anfang 40. Und die wollte unbedingt, dass wir ihrer Enkelin sagen, dass sie bitte nicht in den Bars anfangen soll. Und wir gesagt, ja, warum sagst du es ihr nicht selbst? Sie gesagt, ja, das kann sie ja nicht, weil ihre Enkelin arbeitet 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag als Näherin und verdient fast gar nichts. Die sieht ihre Tante, die jeden Mittag bis 12 Uhr schläft, sich dann irgendwann mal schön macht, sich in die Bar setzt, in tolle Restaurant geht, in tollen Hotels schläft und ohne Ende Kohle hat und sagt, wow. So, die Tante, der geht es aber ziemlich mies durch diese ganzen Sachen, weil, ja, ich denke, das bleibt nicht aus. Wenn man sich die Männer vernünftig aussucht, irgendwann, früher oder später, ist auch einer dabei, der nicht so toll ist. Aber sie kann es ihrer Enkelin nicht sagen, weil damit würde sie ja zugeben, dass ihr Leben keinen Sinn macht. Und da ist die Scham dann zu groß, das zu erzählen. Also sollten wir ihr das erzählen. Und das ist schwierig. Gut, wie war ich dahin gekommen? Ah ja, ich hatte erzählt von unserem 3-Monats-Programm. Ja, die Frauen kriegen also so eine Art Mini-Bibelschule bei uns, wo wir ganz einfach bei 1. Mose anfangen, ihnen zu erklären, wer Gott ist, wer die Welt gemacht hat und so weiter. Und einfach durch die Bibel gehen, das Vaterherz Gottes erklären und so Sachen. Ungefähr 2 bis 3 Stunden am Tag. Und nachmittags können die Frauen in alle unsere Arbeiten, die wir anbieten, die ganzen Jobs, reingucken und können gucken, ob da was bei ist, was sie gerne machen würden. Viele der Frauen haben natürlich auch keine Schulausbildung. Durchschnittseinstiegsalter in Pattaya ist 15. Das ist auch normal. Groß verfolgt wird es eigentlich nur, wenn es unter 12 Jahren alt ist. Aber 15 ist das normale Alter. Wir helfen den Frauen natürlich auch, Schulabschlüsse zu machen, wenn sie es haben wollen. Oder auch, wenn sie Schulabschluss haben, auch eventuell auf eine Universität zu gehen. Das kommt dann immer drauf an. Viele der Frauen haben halt überhaupt keine Vorstellung davon, was es heißt zu arbeiten. Weil überlegt euch, euer Leben, seit ihr 15 ist, und die meisten Frauen, die zu uns kommen, sind so um die 30, dann haben die, sagen wir einfach mal, die haben 10 Jahre durch, besteht darin wirklich, man schläft jeden Morgen lang, man steht auf, macht sich schön, geht in die Bar, ja, und dann zieht man den Männern das Geld aus der Tasche. So, wenn die jetzt auf einmal sagen, wir sagen, okay, ihr müsst jetzt arbeiten von 8 bis 5, das funktioniert nicht so ganz einfach. Und deshalb probieren wir die Frauen da ganz, ganz langsam ranzuführen. Hier seht ihr, wo die Frauen die Karten machen. Wir haben einige der Produkte mitgebracht, die könnt ihr euch draußen angucken oder auch kaufen, wenn ihr wollt. Die Karten sind unser Highlight. Und der Grund, warum die Karten unser Highlight ist, weil die Frauen sitzen an einem großen Tisch und bauen die oder machen die, schneiden sie aus, kleben sie zusammen. Und das Schöne dabei ist, die Thais sind nicht so wirklich gut darin, Vorträgen zuzuhören. Da lernen die nicht wirklich viel. Aber wenn die alle um den Tisch rumsitzen mit unseren Mitarbeitern, dann kommen die Fragen. Dann werden die Fragen gestellt über die letzte Andacht, die wir hatten. Da werden Fragen gestellt über Bibeltexte. Und da passiert eigentlich die meiste Seelsorge. Und viele biblische Sachen können erklärt werden, sodass wir alle unseren Frauen auf jeden Fall für einige Zeit die Karten machen. Daneben stellen wir aber auch noch Schlauchschals her. Wir stellen verschiedene Schmucksachen her. Ja, und ganz verschiedene andere Sachen. Hier ist unser Konferenzraum, wo wir den Unterricht für die Frauen machen, wo wir auch Gebetstreffen haben. Und ihr seht da im Bild, unten ist Pastor Jim aus den USA. Das ist ein Pastor, der in Rente ist. Der kommt jedes Jahr 4-mal nach Thailand, um unsere Frauen zu unterrichten. Der kennt sich da unheimlich gut aus, hat sich da mittlerweile sehr gut reingearbeitet, hat eine unheimliche Liebe für die Frauen. Und so machen wir nicht allen Unterricht selbst, weil das könnten wir selbst gar nicht stemmen. Aber wir haben verschiedene Leute, Pastoren aus Gemeinden aus der ganzen Welt, die kommen und die verschiedenen Blöcke unterrichten. Einige Sachen machen wir natürlich auch selbst. Wir haben auch einen teameigenen Kindergarten, wie ihr euch vorstellen könnt. Es gibt da so ein paar Kinder. Viele der Frauen treiben auf jeden Fall auch ab. Aber im Buddhismus ist immer noch ein, ja, Leben hat schon noch eine besondere Bedeutung. Von daher haben auch viele Frauen, die Kinder austragen, zum einen, um natürlich Geld von den Männern zu kriegen, weil so ein Vaterschaftstest kann man auch gut fälschen und dann kann man das Kind 3-4 Männern unterjubeln. Auf der anderen Seite aber auch, um es in Kinderheime abzugeben. Zum Beispiel unsere Leiterin, die das damals dann gegründet hat, hat jetzt ein Kind adoptiert oder ist im Prozess, weil es nicht so ganz einfach ist, was einfach eine Frau bei uns abgegeben hat und gegangen ist. Und das passiert leider auch. Viele der Frauen schicken die Kinder dann zu ihren Eltern aufs Dorf, also ziemlich weit weg, und die sehen ihre Kinder eigentlich nur 2-mal im Jahr. Und so, wir erlauben den Frauen, sobald sie bei uns arbeiten und sobald sie das Training abgeschlossen haben, ihre Kinder nacheinander zu uns zu holen, ein Kind pro Monat. Und der Grund, warum wir nicht sagen, ja komm, bringen sie alle, ist, dass die Frauen nie als Mütter gelebt haben. Wenn die jetzt auf einmal 4 Kinder da haben, wären die komplett überfordert und das wäre im Chaos. Und so lassen wir sie halt jeden Monat ein Kind mitbringen. Während sie bei uns arbeiten, können sie die Kinder bei uns im Kindergarten abgeben und abends bekommen sie sie wieder. Wir führen auch 2-mal im Jahr Pattaya Praise durch. Ich weiß nicht, wer von euch das Lied God of the City kennt. Kennen bestimmt einige. Das Lied ist hier geschrieben worden, bei Pattaya Praise. Von der Band namens Blue Tree, und dann hat Chris Tomlin das Lied sehr bekannt gemacht. Aber das ist die Geschichte. Und Pattaya Praise ist eine einwöchige Lobpreisveranstaltung, die wir in der Stadt haben, wo Christen aus der ganzen Welt kommen und Bands kommen, wo wir Straßenevangelisationen durchführen, wo wir in einige der Bordelle gehen, da Lobpreiskonzerte auf der Bühne haben, wenn man uns das erlaubt, und immer eine ganz, ganz tolle und eine ganz spezielle Zeit. Ja, ihr fragt euch vielleicht, wie unsere Arbeit aussieht. Also Steffi, seht ihr hier unten beim Einkauf von Stoffen und verschiedenen Sachen. Steffi arbeitet in der Seelsorge mit den Frauen, musste aber immer noch teilweise mit Übersetzer arbeiten, weil ja, die Sprache noch nicht so ganz gut da ist für die Sachen. Aber nebenbei kümmert sich Steffi auch um Designs von Schmuck. Thais haben einen sehr unterschiedlichen Geschmack, was Stoffe betrifft. Wenn wir die Thais einkaufen schicken würden, dann würden in Deutschland oder England oder wo auch immer wir die Sachen verkaufen, die Leute nur schreiend wegrennen, weil je greller, je bunter, umso besser. Wohingegen, wenn Steffi zurückkommt mit den Sachen für den europäischen Markt oder den amerikanischen Markt, dann denken die Thais immer, das kauft doch kein Mensch. Und so brauchen wir da halt verschiedene Sachen. Mein Job ist es, wenn wir jetzt im November, wenn wir wieder zurückgehen, werde ich die Leitung vom Tama Center übernehmen, weil Nella, die Gründerin, möchte sich aus der Leitung zurückziehen. Der Grund dafür ist ganz einfach, sie liebt die Arbeit mit den Frauen und sie liebt die Seelsorgearbeit, aber sie mag diese ganze administrative Geschichte nicht, alles mit den verschiedenen Businesses, die wir haben, die ganze Personalverwaltung und das Ganze nicht. Und wird das an mich abgeben, wird dann im April für ein Jahr auf einen verlängerten Heimataufenthalt kommen und dann wiederkommen. Und die Idee ist halt einfach, damit ich wirklich in die ganzen Sachen gut reinwachsen kann. Aufgaben sind dann halt, ja, alles, was so da ist. Wir haben, wie gesagt, wir haben 12 thailändische Mitarbeiter, dann haben wir um die 30 Frauen, die im Schnitt da sind, die verschiedenen Sachen organisieren, planen, Fundraising und was alles da so mit dazugehört. Aber irgendwie ist das hier alles, was ich so erzähle, so ein bisschen theoretisch. Und deshalb habe ich gedacht, ich bringe euch einfach mal die Geschichte von einem von unseren Mädels mit. Und ja, das ist eine Geschichte, die nicht so ganz einfach ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mit irgendwem arbeitet, man hat immer Erfolge und man hat nicht so gute Erfolge und hier sind wir uns noch nicht so ganz sicher, wie die Sache ausgeht. Wir merken halt auch, dass manche Leute gehen einem mehr zu Herzen als andere. Wir probieren natürlich schon, so ein bisschen eine Distanz zu haben, aber es ist schwierig. Und das ist Ploy. Ploy ist mit 16 Jahren von ihrer Tante in die Prostitution gezwungen worden. Wollte es nicht, aber musste Geld für die Familie mitbringen. Hat dann angefangen, in den Bars zu arbeiten, ist mittlerweile 21 und ja, Ging wohl auch ganz gut, hatte viele Kunden und alles Mögliche, ist dann im August rausgekommen aus der ganzen Geschichte und ist zu uns gezogen. Bei uns eingezogen, hatten viele Erlebnisse mit ihr, sie hat gute Fortschritte gemacht, war sehr stark auch okkult belastet, was auch durch diese ganzen Geisterglauben, was auch in den Bars und sowas alles ist, da ist. Und wir haben viele, viele Erlebnisse mit ihr gehabt. Aber dann im Februar kriegen wir auf einmal einen Anruf und sagen, Chloe ist weg. Und wieso, wie, sie ist weg? Dann ist sie mitten in der Nacht abgehauen. Dann haben wir gedacht, warum, was ist passiert? Wir haben dann rausgefunden, dass sie sich mit einer anderen Frau im Tama Center gestritten hat, auch eine Frau, die aus den Bars rausgekommen ist. Ja, und durch die Schamkultur ist sie einfach abgehauen. So, dann haben wir probiert, sie zu kontaktieren, Facebook geändert, Telefonnummer geändert, E-Mail nicht mehr gehabt, nichts mehr. Und ein paar Wochen später kriegen wir auf einmal wieder, sehen wir sie irgendwo auf Facebook, kontaktieren sie und sie ruft uns sofort an mit ihrer neuen Nummer. Total am Weinen, fix und fertig, war wieder zurückgegangen zu ihrer Familie. Wir haben sie gefragt, ja, was ist denn passiert? Sagt sie, ja, die Frau da hätte sie also angeschuldigt, im Internet Sachen gemacht zu haben, die sie nicht gemacht hätte. Dann haben wir gefragt, ja, hast du es denn wirklich nicht gemacht? Ja, an dem Tag, da habe ich es nicht gemacht. Okay. Aber sie konnte damit halt überhaupt nicht umgehen. Dann haben wir gesagt, hey, du kannst wiederkommen. Ja, wir passen auf dich auf und wir sind immer mit ihr in Kontakt geblieben, aber irgendwie war das nichts. Bis wir eines Tages auf einmal mitkriegten, dass sie wieder angefangen hat zu arbeiten als Prostituierte. So, wir haben 800 Bordelle bei uns in der Stadt. 800. Wo arbeitet sie? Direkt neben uns. Direkt in der Bar, direkt neben uns. Sie ist jeden Tag bei uns. Jeden Tag bei uns im Friseursalon, redet mit uns, ist glücklich, möchte zurückkommen, aber schafft es nicht. Haben wir sie gefragt, ja, wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Ja, also an einem durchschnittlichen Tag hat sie also 6 Kunden, könnt ihr hochrechnen, 180 im Monat, ist schon eine Nummer. Und sie verdient richtig gut Geld, um die 2000 Euro im Monat. Wohnt allerdings da auch in der Bar, die teilen sich da mit 10 Frauen ein Zimmer, ist allerdings irgendwie todunglücklich. Aber was wir halt gemerkt haben, ist, dass sie ihre komplette, also einmal das Geld, natürlich ist das Wichtigste für sie, aber das andere ist, sie bekommt ihren kompletten Selbstwert von den Männern. Weil sie irgendwie so kaputt ist, das hatten wir vorher schon gemerkt, dass sie überhaupt keinen Selbstwert hat. Und jetzt hat sie halt die Männer, die für sie bezahlen und jeden Abend da zu ihr kommen und das gibt ihr das, was sie braucht. Sobald sie uns sieht, rennt sie zu uns. 2 Tage, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, bin ich nochmal mit Steffi zusammen dahin gegangen, ins Bordell. Und da kam sie auf einmal angerannt, war allerdings um 5 Uhr nachmittags stockbesoffen und sprang mir in die Arme und Steffi auch. Und oh, und ja, sie will weg und alles. Wir haben nur gesagt, okay, wir kommen dann morgen mal wieder. Und als wir am nächsten Tag dahin kamen, saß sie so in der Bar und hat auf uns gewartet. So, also so sitzt man nicht als Prostituierte in der Bar, wenn man viel Geld machen will. Normal hat sie da doch etwas weniger an. Aber sie wusste halt, dass wir wiederkommen und deshalb wollte sie mit uns reden. Und jetzt gestern schrieb sie uns wieder, dass sie uns so sehr vermisst. Aber bei ihr merken wir einfach den Kampf, in dem die Frauen drinstehen. Sie weiß, dass das, was sie tut, nicht richtig ist. Sie weiß, dass es Jesus gibt, der sie liebt und der ihr helfen möchte. Sie weiß, dass Leute da sind, die ihr sofort helfen. Wenn sie zu uns kommt, würde sie auch ein Gehalt kriegen und alles. Und auf der anderen Seite ist es Geld, ist der Erfolg, ist der Anerkennung und sie springt hin und her. Und wir sind immer noch in Kontakt mit unserem Team und wir merken einfach, ja, jeder redet mit ihr und sie ist einfach noch nicht da. Ich weiß aber auch, dass wenn ich jetzt hingehen würde und ihr sagen würde, pass auf, du packst jetzt deinen Koffer und du kommst mit, dass sie mitkommen würde. Problem ist nur, wenn sie das macht, wenn das nächste kleine Problem kommt, ist sie wieder weg. Und das ist eine große Spannung, in der wir leben. Und ich lese gerade im Moment das Neue Testament nochmal durch und gucke mir an, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist. Und irgendwie, was mir im Moment total in die Augen springt, ist, wie Jesus oftmals den Leuten nicht immer unbedingt, wer weiß wie, nachgegangen ist. Sondern ihnen teilweise ziemlich heftige Sachen gesagt hat, aber sie dann auch hat gehen lassen. Und ich denke einfach, bei Chloe ist es im Moment wirklich der Punkt, wo sie selbst an den Punkt kommen muss, wo sie raus möchte, wo sie das wirklich ansieht. Und das große Problem, was für uns da ist, ist bei den ganzen Frauen und bei den vielen Schicksalen, die wir mitkriegen, einfach immer auf Gott zu hören und zu wissen, wo müssen wir nachsetzen? Wo müssen wir einfach mal Abstand nehmen? Wo müssen wir vertrauen, dass Gott das Richtige macht und wo nicht? Wir möchten als Tama Center eine Familie sein für die Frauen. Hier sind einige Bilder von uns, wie wir Spiele machen, Geburtstage zusammen feiern. Die Thais lieben Spiele, lieben Karaoke, so peinlich, wie es nur geht, zumindest für uns als Ausländer. Ja. Aber für sie ist es einfach das Beste. Und wir möchten einfach da sein für sie und wir möchten ihnen helfen. Für Steffi und ich, wir sind eins der wenigen Beispiele einer Ehe, die funktioniert in Thailand. Ehen ganz schlecht, da ist so viel. Und eines der großen Probleme von Thailand sind die Männer, weil sie einfach wahnsinnig schwach sind. Andere Sache ist natürlich auch die ganze Homosexualität, das ganze Ladyboys, die Männer, die sich zu Frauen umoperieren lassen. Da sind so viele Sachen in der Gesellschaft, die kaputt sind und wo die Leute viele überhaupt keine guten Beispiele haben. Ein kleines Beispiel dazu ist meine Sprachlehrerin. Sie ist lesbisch und irgendwann hatten wir so eine gute Beziehung, dass ich sie mal gefragt habe, warum sie lesbisch ist, ob sie jetzt schon immer auf Frauen gestanden hätte oder nicht. Und dann meinte sie so, nö, eigentlich wäre sie gar nicht lesbisch. Ich so, aber du wohnst mit deiner Freundin zusammen. Ja, sagt sie. Der einzigste Grund, warum sie lesbisch ist, ist, dass sie in ihrer ganzen Verwandtschaft, in ihrem ganzen Freundeskreis, keine einzige Beziehung zwischen Mann und Frau sieht, die funktioniert. Ihr Vater hat ihre Mutter immer geschlagen. Ihr Onkel betrügt ihre Tante nur. Die anderen trinken viel, verspielen das ganze Geld. Glücksspiel und Trinken ist ein riesiges Problem in Thailand. Er sagte, ja, ich habe das alles gesehen und ganz ehrlich, das will ich mir nicht antun und deshalb gehe ich auf die andere Seite. Und da sind so viele Sachen, die da reinkommen. Und dann, wenn die ins Tama Center kommen und dann was anderes kennenlernen, ist eine ziemlich interessante Sache. Ihr seht auf dem Bild oben links, seht ihr Nelle sitzen, Unternehmen, so eine Frau in so einem Rock mit Blümchen dran. Die Person, die da sitzt, ist allerdings keine Frau, sondern ist ein Mann. Der kam zu uns, als er 16 war. Den ersten Tag, als er in den Bars als Prostituierter in dem Sinne arbeiten wollte. Wir haben ihn am ersten Tag irgendwie, immer nicht durch Zufall, ich denke, Gott hatte da schon was drin, haben wir ihn getroffen und haben ihn davor bewahrt, damit anzufangen. Aber diese Person ist so durcheinander, dass sie einen Tag als Mann kommt, am nächsten Tag mit kurzem Röckchen und ausgestopften BH und alles als Frau lebt. Und das geht jetzt seit 2 Jahren so. Und es ist wahnsinnig schwer, bei ihm durchzubringen. Warum? Weil er unbedingt Frau sein möchte. Warum? Weil er was in seiner Familie gesehen hat. Unser Mitarbeiter, der die ganze, unsere ganze evangelistische Arbeit mittlerweile leitet, ist, sein Name ist Mao. Mao hat allerdings 12 Jahre seines Lebens als Monika gelebt. Und Mao wurde als kleines Baby von Anfang an von seinen Eltern als Frau angezogen. Ein ganzes Leben durch, hat dann angefangen, sich zu prostituieren, um halt seine OPs zu bezahlen. Hat es dann sogar so weit geschafft, dass er oder sie, je nachdem wie man es sagen möchte, Nummer 1 Gogo-Tänzer von ganz Pattaya geworden ist und zig Trophäen hatte. Hat sich dann komplett umoperiert, also wirklich komplett. Hat dann gemerkt, als er aufgewacht ist, dass er einen riesigen Fehler gemacht hat. Hat dann angefangen, Gott zu suchen. Ist gläubig geworden. Und mittlerweile leitet er bei uns die komplette Arbeit. Und ganz interessant war, dass er, als er bei uns war, immer noch als Frau gelebt hat. Aber dann ist er eines Morgens ist er aufgewacht und hatte einen Traum. Hat in dem Traum hat Gott zu ihm gesagt, er sollte doch als Mann arbeiten. Woraufhin sich die Haare abgeschnitten hat, die bis hier hinten waren, alle Kleider weggeschmissen hat und wieder angefangen hat, als Mann zu leben, hat sich die Brüste wieder wegnehmen lassen, untenrum natürlich noch nicht, zurückoperiert. Ich denke auch nicht, dass er das noch tun wird. Hat natürlich auch AIDS, was bei uns ziemlich häufig vorkommt. Aber dieser Mann ist so ein Zeugnis, weil er ganz genau weiß, wovon er redet. Und ihm hören alle zu. Und er kann den Leuten erzählen. Und wenn er dabei ist und sein Zeugnis gibt oder mit den Leuten redet, dann merken die Leute auch, wow, da steckt viel mehr dahinter. Und wir möchten halt einfach als Center, als Team, ein Licht sein in dieser Dunkelheit. Wir möchten den Frauen einfach zeigen, dass wir für sie da sind. Aber wir möchten natürlich auch was von Gottes Liebe zeigen. Nicht nur durch die Vorträge, die wir geben oder durch Seelsorge, die wir machen. weil da ist unheimlich viel, was gemacht werden muss, aber einfach auch durchs ganz praktische Leben, weil sie einfach so vieles überhaupt nicht wissen. Und ich finde es unheimlich traurig, wenn ich mir Thailand als Land angucke, weil es ein ganz tolles Land ist und ich liebe die Menschen da, ich liebe die Sprache, auch wenn sie na doch öfters mal etwas schwierig ist für mich. Aber es ist einfach wahnsinnig zu sehen, wie sich die Leute verändern. Wenn ich mir angucke, wir kennen Meo jetzt schon seit vielen Jahren, einfach diese Veränderung in ihm zu sehen und wie er das macht. Oder Fon, die unseren Friseursalon leitet, ja, die aus den Bars rausgekommen ist, gläubig geworden ist, eine Kurzbibelschule gemacht hat, immer mehr gewachsen ist und mittlerweile ihr größtes Anliegen ist, einen zweiten Friseursalon aufzumachen, um noch mehr Frauen zu erreichen und zu sehen die Liebe, die sie hat für die Frauen und zu sehen, wie Heilung bei ihnen möglich ist. Ist einfach unglaublich. Und ich bin einfach nur froh, dass wir da ein Teil von sein können. Aber oftmals, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mache ich mir Sorgen über verschiedene Sachen, weil Sachen ja doch nicht so einfach sind. Und ich habe euch einen kleinen Bibeltext mitgebracht, der mir in den letzten Monaten sehr, sehr viel bedeutet hat und sehr wichtig geworden ist. Weil es gab eine Situation im Februar letzten Jahres, wo ich mir sehr viele Sorgen gemacht habe. Steffi, meine Frau, hatte auf einmal ziemliche Magenprobleme, hatte sich einen großen Heliobacter eingefangen, aber so eine Extremversion davon und ja, wird nicht besser. Wir waren zu dem Zeit gerade dabei, noch eine Zusatzausbildung zu machen in Business as Mission, also wie man Business in der Mission einsetzen kann, weil wir halt durch verschiedene Regulationen in Thailand unsere Stiftung weg müssen auf ein normales Business. Und es ging dann da im Moment an dem Punkt, wo es war, dass Steffi das eigentlich nicht mitmachen konnte. Weil wir haben in Thailand, ganz im Norden, in Chiang Rai, mehr oder weniger unter sehr primitiven Umständen gelebt und immer schönes Thai-Essen gegessen, was ihr wahrscheinlich alle kennt, was super lecker ist, was allerdings auch sehr scharf ist. Und wenn man was am Magen hat, ist Chili nicht so unbedingt das Beste. Ja, und auf jeden Fall passierte das. Und ich hatte zu der Zeit, hatte ich angefangen, mich mit verschiedenen Bibeltexten mal etwas länger zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, oftmals überlese ich so die Bibel. Ich habe die Bibel schon sehr oft gelesen und irgendwo man liest und dann, oh, man weiß es irgendwo. Aber ich hatte mich einen Monat vorher schon mit diesem Text beschäftigt. Aus Philipper 4. Ein sehr bekannter Text eigentlich. Aber er hat mir dann doch vieles gesagt. Und ich lese den einfach mal vor. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ja, und darauf kommt auf einmal dann die Krankheit meiner Frau. Und ich muss sagen, ich habe mir viele Sorgen gemacht und ich mache mir auch viele Sorgen, auch gerade wenn ich jetzt gucke, dass ich jetzt die Leitung übernehme von diesem Center. Ja, ist schon eine Herausforderung. In der Stadt allein zu leben, ist nicht so unbedingt einfach, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und irgendwo war ich ziemlich frustriert, bis ich irgendwo gemerkt habe, ja, Moment mal, warum werde ich frustriert? Der Grund, warum ich frustriert war, dass sich meine Pläne haben sich geändert. Weil ich hatte geplant, wir machen die Schule, dann gehen wir nach Deutschland und dann fangen wir da an. Aber Gott hatte vielleicht andere Sachen. Und als ich das mit einigen Leuten darüber geredet habe, wie schwer mir das gefallen ist, hat mir jemand gesagt, ich sollte doch wie mein Namensvetter Daniel in der Löwengrube werden und endlich mal aufhören zu kämpfen gegen Gott, sondern einfach mal abwarten. Weil Daniel hätte ja auch nur in der Löwengrube gesessen und auf Gott gewartet. Okay, ist natürlich ein Argument. Und ich bin zu der Zeit, bin ich sehr viel Fahrrad gefahren. In Chiang Mai, oben in Thailand, ist wunderschön, viele Berge, kann man super Fahrrad fahren. Und ich muss sagen, ich habe in den Zeiten ziemlich viel mit Gott gekämpft. Habe ihm ziemlich gesagt, was ich davon halte, dass meine Frau jetzt krank geworden ist. Und ja, aber dann habe ich mich damit beschäftigt, was das heißt, dass ich mir keine Sorgen machen soll, was ich damit machen soll. Und da sind mir zwei weitere Verse sehr wichtig geworden. Wirf all deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Oder alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sagt für euch. Und ich muss ehrlich sagen, ich lese eigentlich keine deutsche Bibel mehr. Ich habe das alles auf Englisch gelesen. Und im Englischen steht da dieses Wort cast. Cast your burden. Und dann habe ich gedacht, ja, was heißt cast denn eigentlich? Dann habe ich mir ein Wörterbuch geschnappt und habe mal nachgeguckt, weil man benutzt das zwar. Aber cast, wenn man es übersetzt, heißt ganz etwas in eine ganz bestimmte Richtung werfen. Also nicht einfach wegwerfen, sondern in eine bestimmte Richtung werfen. Und für mich war das ganz klar, wir sollen sie auf Jesus hinwerfen. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich doch. Warum ist dann der Friede nicht da? Da steht ja in dem nächsten Vers, dass ich dann da Frieden kriege. Ja, und dann habe ich eine Sache gemerkt und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht ähnlich geht. Ich weiß nicht, wo ihr im Moment dran seid, wo ihr euch Sorgen macht, ob es was im Beruf gibt, ob eine Krankheit gibt oder irgendwas anderes. Aber was ich gemerkt habe, dass ich sehr gut darin bin, die Sachen auf Gott zu schmeißen, aber dass ich leider noch viel besser darin bin, da so ein Bungee-Seil dran zu hängen. Ja, also schön wegschmeißen und dann schön wieder ranziehen. Und dann sagen, oh Gott, du machst ja gar nichts. Aber in Wirklichkeit hatte ich das Problem gar nicht weggeschmissen. Ich habe es mir nämlich immer wieder hingezogen. Und habe ich immer wieder nur noch damit beschäftigt. Und dann habe ich weitergelesen. In Matthäus 6, da steht, in Abvers 31, darum sollt ihr nicht sorgen oder sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder mit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich da jetzt? Oder wie mache ich das? Und wieder bei einigen Fahrradfahrten, wo ich ziemlich mit Gott gekämpft habe und ja, ziemlich ehrlich mit Gott war, kam ich an den Punkt, dass ich die Kontrolle aufgeben muss über das Thema und dass ich es wirklich ans Kreuz bringen muss oder an seine Füße legen muss. Und ich werde nie vergessen, ich war wieder auf dem Fahrrad unterwegs, war ziemlich fertig und dann habe ich an dem Tag wirklich gemerkt, das ist das, was ich machen muss und habe das da auf dem Fahrrad gemacht. Und ich habe gemerkt, dass sofort in dem Moment Gottes Frieden auf einmal in mein Herz gekommen ist, in einer Art und Weise, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte. War das Problem weg? Nein. Steffi hat jetzt noch Probleme damit. Aber was hatte sich verändert? Was sich verändert hatte, war, dass ich das Problem nicht mehr getragen habe. Ich habe es mir nicht wieder zugezogen. Heißt das, dass es immer weg war? Kommen die Sorgen wieder? Ja, die Sorgen kommen wieder. Aber dafür gibt es ja den untersten Teil des Verses. Da steht nämlich, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig und allgemeines Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Und da habe ich gesagt, okay, das hängt zusammen. Ich muss nicht nur aufhören zu kämpfen und die Sache an Gott geben, aber wenn ich mich jetzt in meinen Gedanken immer weiter nur mit dem Problem beschäftige, dann ziehe ich es dadurch rein. Und als ich dann gemerkt habe, mich mit den anderen Dingen zu beschäftigen, mit Dingen zu beschäftigen, die das Reich Gottes beschäftigen, mit Sachen, die gut sind, das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht einfach so. Und manchmal falle ich da auch noch. Aber ich habe einfach gemerkt, wie der Friede dann immer, immer wieder gekommen ist. Und jetzt, wo man nach Deutschland wiederkommt, muss ich echt sagen, bin ich ein bisschen überrascht, wie viel Negatives überall in den Zeitungen und überall drin ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr keine Probleme. Vielleicht habt ihr aber auch irgendwelche Probleme. Und ich kann nur sagen, dass es mir unheimlich geholfen hat, zum einen das Bungee-Seil durchzuschicken und auch bei so einem bekannten Vers einfach das zu tun, was in der Bibel steht und einfach meine Gedanken auf das zu richten, was gut ist. Auf das zu richten, was gut ist, mich nicht mit dem Negativen zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich jetzt von Steffis Krankheit überhaupt nichts mehr hören will. Ja, geht auch weiterhin zum Arzt und es sieht auch etwas besser aus mit allem. Aber ich lasse es nicht mehr meine Gedanken beherrschen. Und ich hoffe, dass das, was ich da gelernt habe, ich auch mitnehmen kann in unsere Arbeit. Weil da steht, wenn ich meine Gedanken auf das richte, was gut ist, dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus verbunden seid. Und das habe ich einfach gemerkt. Und das ist auch das, was unsere Frauen so sehr brauchen. Ja? Viele Sachen, die sie haben, viele Probleme, sind keine Probleme, die mal eben so weggehen. Ja, Missbrauchsgeschichten, AIDS, Kinder, was weiß ich nicht alles. Aber es gibt jemanden, der ihre Nöte tragen kann. Und das ist Jesus, der für sie gestorben ist. Der ist genauso für meine Sachen gestorben. Und der hilft ihnen. Und auch wenn sie mal fallen, ist Jesus da, solange sie ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und das ist das, was mich ja, einfach wieder angesprochen hat, einfach wirklich Zeit zu verbringen mit den Bibelversen, die ich kenne und mit den Bibelversen, die ich schon lange gehört habe. Ja, aber hier möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. Wie geht's bei uns weiter? Am 9. November reisen wir wieder aus, fliegen wieder Richtung Thailand, werden uns neu in unsere Aufgaben einarbeiten, für mich hauptsächlich die Übernahme des Tama Centers, werden aber weiterhin leider noch sehr viel Zeit mit Sprache und Kultur verbringen. Also manchmal würde ich schon gerne diese Enterprise-Geschichte mit dem Chip im Kopf, ja, dass man so Sprachen kann. Das wäre schon eine schöne Geschichte. Aber wir möchten einfach da sein für die Menschen da und möchten da sein für das, was Gott zu tun hat. Wir hatten gebetet, dass Gott uns zeigt, in welches Land wir gehen sollen. Und wir hatten gedacht, wir sind 2 Jahre auf dem Schiff und dann haben wir ein Land, dann gehen wir dahin. Es hat 14 Jahre gedauert. 14 Jahre, in denen wir oft beim Tama Center waren, aber immer irgendwo gemerkt haben, es war noch nicht die richtige Zeit. Und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich einfach, wir wären beide absolut nicht reif gewesen für die Arbeit. Ich denke es auch immer noch, dass wir immer noch nicht so ganz reif sind dafür, aber ich habe einfach gesehen, wie Gott uns geführt hat und wie Gott Gebete erhört hat über so viele Sachen. Und ich freue mich unheimlich darauf, wenn wir wieder ausreisen können, weil es einfach spannend sein wird, einfach zu sehen, was Gott macht, wo Gott am Arbeiten ist und wie er die Frauen verändert. Und ich bin gespannt, was Gott mit Ploy machen wird. Ich möchte euch bitten, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, mal für Ploy zu beten. Sie liegt uns beiden sehr am Herzen. Sie nennt uns Mama und Papa. Und ja, ich weiß, dass sie heute wieder im Bordell steht. Sonst gestern wieder geschrieben. Und irgendwo würde ich am liebsten nur dahin rennen und sie rausholen. Auf der anderen Seite weiß ich, solange sie nicht Jesus wirklich als den erkennt, den er ist, wird alles, was ich mache, ihr nicht wirklich helfen, weil sie letztendlich wieder zurückfallen wird. Und das ist eine unheimliche Spannung. Und wir haben 35.000 Schicksale wie Ploy. Und manchmal stehe ich in der Stadt und denke, wow, was machen wir hier eigentlich? Wir sind die einzigste christliche Arbeit in der Stadt. Es gibt noch eine andere Arbeit, die arbeiten aber unter Minderjährigen. Ja, was macht man da? Aber ich denke, das Vertrauen auf einen großen Gott, der Sachen machen kann, ist das Wichtigste, was wir haben können. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit dafür beten würdet. Wir haben draußen so ein paar Gebetskarten, liegen bei uns am Stand, könnt ihr euch angucken. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gleich gern mit uns reden. Steffi und ich werden da sein. Wenn ihr ein paar Sachen kaufen wollt, auch sehr schön. Guckt es euch einfach mal an. Aber wir sind einfach beeindruckt davon zu sehen, wie Gott am Arbeiten ist, auch heute noch, auch in so einer dunklen Stadt wie Pattaya. Aber ich weiß auch, und ihr wisst es ja genauso, dass das Thema Prostitution hier in Deutschland ganz genauso ein Thema ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Deutschland ist mittlerweile ein Land, aus dem viele Leute kommen, um Sex zu kaufen, wegen unserer tollen Gesetzgebung hier, die ja vollkommen nach hinten losgegangen ist. Es gibt mittlerweile, kannst du in den USA Reisen buchen, 10-tägige Sexreisen nach Deutschland, wo du jeden Tag zu einem anderen All-Inclusive-Bordell gehen kannst. Und es ist ein Problem. Und viele der Frauen, ja, sind gehandelt oder haben keine Freiheiten. Aber es gibt leider auch viele Frauen, die freiwillig arbeiten oder Frauen, die einfach nur raus möchten. Und Steffi hat einige Erfahrungen gemacht, in Kiel in verschiedenen Bordellen zu sein, als wir in Kiel waren mit der Logos Hope. Und einfach zu sehen, wie sehr sich die Frauen gefreut haben, wenn die Leute einfach mal vorbeigekommen sind und einfach mit ihnen geredet haben. Das ist nicht einfach, ziemlich schwer. Man muss erst mal gucken, dass man da reinkommt. Aber es geht und es gibt viele Arbeiten, die auch hier in Deutschland unter den Frauen arbeiten. Und ich möchte euch einfach herausfordern, einfach auch dafür zu beten. Und ich möchte aufhören mit einer kleinen Geschichte. Als wir vor 2 Jahren hier waren, haben wir überall den Film gezeigt, Nefarious. Ich glaube, Johannes hatte den auch mal hier gezeigt. Und da geht es um Thema Menschenhandel. Und unsere Heimatgemeinde in Krefeld, die hatten gerade das Problem, dass in Krefeld sich der Straßenstrich wahnsinnig ausgeweitet hat. Also da standen früher immer so 3, 4 Frauen und dann auf einmal standen 40, 50 da. Und sie haben angefangen zu beten. Und mittlerweile, innerhalb von 2 Jahren, sie haben sich übergemeindlich zusammengeschlossen, sind neue Richtlinien erlassen worden und mittlerweile stehen nur noch 2 oder 3 Frauen da. Und sie haben mit einigen, konnten sie auch erreichen mit ihrem Team. Da zeigt mir wieder, wie viel Gebet wirklich ausrichten kann. Ich habe keine Ahnung, wie die Situation in Düsseldorf ist, nur als große Stadt kann ich mir gut vorstellen, hier geht auch viel in der Richtung zur Seite. Aber Gebet bewirkt was. Gebet ist das Wichtigste, was wir machen können. Weil wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Und das ist das, was wir erfahren und ich denke, was ihr auch erfahrt, auch in der Gemeinde und auch in eurem persönlichen Leben. Und so möchte ich euch einfach nochmal herausfordern, einfach auf Gott zu vertrauen, zu gucken, dass er die Sache in die Hand nimmt. Probleme, die ihr habt, gebt sie an ihn ab und guckt, wo er einen Plan für euch hat in eurem Leben. Bei uns hat es jetzt 14 Jahre gedauert, bis wir was rausgefunden haben. Vielleicht bei euch geht es etwas schneller. Aber ja, es ist einfach schön zu sehen, wo Gott am Arbeiten ist und wo wir uns daran teilhaben können. Ja, soweit von mir. Dankeschön und ich gebe wieder an euch und wir sind gleich vorne.